Hey, ich bin Dennis Kugel, ich bin Reporter und berichte übers Internet.
Und ich bin Magdalena Puls, Journalistin mit einem Fable für Geschichte.
Und zusammen scrollen wir jetzt in Browser History zurück zu den wichtigsten Momenten der Internetgeschichte.
Und schauen uns all die ikonischen, aber auch tragischen Internetphänomene nochmal so ganz genau an, und zwar mit dem Blick von heute.
Ja, hört doch mal rein, immer freitags bei Podimo.
Und überall, wo ihr eure Podcasts hört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Und diese Woche eine ganz besondere Folge, denn wir haben mal wieder einen Gast bei uns dabei. Wir wollten endlich mal den Hauptstadtjournalisten des Jahres bei uns haben, aber Robin Alexander hatte keine Zeit. Dafür ist Markus Feldenkirchen bei uns.
So freundlich wurde ich noch nie angekündigt.
Ja, aber ich bin ja
froh, dass Robin keine Zeit hatte. Hallo.
Hallo Markus, ich bin froh, dass du da bist, weil jetzt habe ich endlich mal mit einem ordentlichen Politikjournalisten zu tun, hier im Podcast.
Da kommt ja direkt Schärfe rein. Siehste, hier.
Das ist eine freundliche Begrüßung, ja. Fabian.
Retour kassiert, das finde ich gut.
So sind unsere Rollen auch aufgeteilt hier.
Ja, aber es ist direkt auch Biss drin, weil du bist uns zugeschaltet und hast ein Borussia Mönchengladbach-Trikot an, ne?
Also, ja klar, das ist auch mein Lieblings. Mein Lieblingstrikot, wenn ich mich jetzt rumdrehen würde, dann würdet ihr die Nummer 18 sehen und den Namen Arango, weil das ist so aus all den Jahrzehnten, die ich dabei sein darf und mitfiebern darf, irgendwie unterm Strich, der mich am meisten verzaubert hat.
Ja, der hatte auch das besondere Etwas.
Juan Arango und so traurig melancholische Augen. Also das war schon einer zum Verlieben, ehrlich gesagt. Sowohl die Genialität auf dem Platz als auch das Gesamtpaket, wie man sagt. Also sein Auftritt, sein Aussehen.
Wir haben uns ja natürlich informiert über dich. Du kannst ja mal kurz sagen, warum du überhaupt Borussia Mönchengladbach-Fan bist. Weil du kommst ja gar nicht von da.
Nee, es ist tatsächlich, also da habt ihr den wunden Punkt direkt erwischt, ist ein Riesenmissverständnis. Ich bin geboren in Bergisch Gladbach, evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach. Und mein Vater war großer Fußballfan vom 1. FC Köln. Und ich bekam halt als kleiner Junge zu Hause mit, wenn da Sportschau lief ich weiß nicht, Live-Übertragung gab es ja damals gar nicht. Jedenfalls, es war mir schon klar, dass er bei den Roten da irgendwie immer so mitfiebert. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Papa, warum bist denn du für die Roten? Und dann meinte er, ja, also weil das Köln ist. Und dann habe ich gefragt, ja, und warum Köln? Weil ich in Köln geboren bin. Und diese Info, die blieb dann erstmal so unkommentiert stehen, und ich mit meinem 5-jährigen Gehirn habe dann so rumgegrübelt und mich dann gefragt, naja, dann müsste ich ja auch so einen Verein haben. Da habe ich meine Mutter gefragt, wo ich denn geboren wurde, und hat sie irgendwas mit Gladbach gesagt. Und da habe ich mir nochmal die Tabelle bei der nächsten Sportschau angeguckt, ob sowas gibt. Und da stand dann damals auch verkürzt immer Gladbach. Und dann habe ich einfach in so einem kindlichen Trotz beschlossen, das ist jetzt mein Verein. Und selbst mein Vater war da natürlich drum bemüht, das aufzuklären. Aber ich bin dann einfach dabei geblieben, obwohl es gar keinen Sinn machte. Und ja, das ist jetzt leider schon einige Jahrzehnte der Fall und geht auch nicht mehr raus.
So schnell kann man enterbt werden.
Ja, ich muss meinem Vater sehr zugute halten, dass er dann diese Macke oder den Spleen seines Sohnes akzeptiert hat und mit mir wirklich ganz oft, also immer wenn Gladbach zu Gast war, ins Müngersdorfer Stadion damals noch gegangen ist, waren herrliche Spiele. Gladbach hat immer gewonnen, so 80er, 90er Jahre, Peter Winhoff, Fußballgott.
Immer.
Und sogar, obwohl es vom Bergisch Gladbach dann schon eine Tour war, auch mit mir zum Bökelberg gefahren ist. Das muss ich ihm wirklich, erlebt leider nicht mehr, aber das muss ich ihm hoch anrechnen. Das war ganz toll.
Aber mir macht die Story fast ein bisschen Angst, weil ich bin, glaube ich, im gleichen Krankenhaus geboren.
Ach,
und das könnte ja heißen, dass ich eigentlich Gladbach-Fan sein müsste.
Ja, also hättest du als Kind genauso kombiniert wie ich, wäre das passiert.
Zum Glück bin ich nicht so klug wie du, deswegen bin ich ja auch kein richtiger Hauptstadtjournalist.
Das stimmt.
Aber ihr seid ja trotzdem beide Journalisten des Jahres geworden. Ja. Das gleiche Medium hat euch.
Ja, das Medium-Magazin.
Ja. Das sind auch die einzigen die Journalisten, die sie eben auswählen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, ebenso, ja. Ebenso.
Ja. Ja, ich klinke mich dann aus, dann könnt ihr jetzt die restlichen 40 Minuten ein bisschen Programm machen und vielleicht über eure Geburt so erzählen, ja, wie die so war schön. Im das evangelischen Krankenhaus.
Ja, machen wir das so? Was machst du? Gehst du dein Geld zählen?
Ich gehe mein Geld zählen.
Ist das deine Lieblingsbeschäftigung, dass viele Geld zählen aus all den Jahren?
Alle 2 Monate mache ich das und dann bin ich auch eine Woche beschäftigt.
Ist klar. Obwohl jetzt gar nichts mehr nachkommt bei dem Podcast, da kommt ja nichts mehr rum.
Das stimmt.
Ja, ich habe das neulich in dem neuen Max Kruse Podcast, ich weiß nicht, ob man den bei euch erwähnt, abgehört, wie er da so frei drüber redet, also wieder von Wolfsburg im Monat die 300.000, die sind jetzt leider weggefallen. Fand ich sehr offenherzig, aber so ist er halt.
Ja.
Klar, da muss man lange zählen.
Das stimmt.
Ja. Ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr verdient als ich. Das ist so mal meine Vermutung.
Zu Unrecht, ja.
Danke. Es wird, also ich finde, das ist so ein Geben und Nehmen hier.
Ja, ist super. Ich bin ja eher Typ Fußball-Traditionalist und Romantiker. Und da ist natürlich ein Typ wie Max Kruse, dem es ja erkennbar immer nur ums Geld ging und der für den Treue ein Fremdwort ist und Liebe zum Verein, ist da tatsächlich als Profi eher das Gegenmodell zu dir. Also auch wenn du nicht für meinen Verein gespielt hast, aber natürlich wissen wir Traditionsfans das zu schätzen, wenn da über Jahre eine Verbindung aufgebaut wurde und man dann auch bei dem Verein, dem man so lange treu war, aufhört.
Ja, das muss ich auch sagen, das ist mir dann, als die Entscheidung verkündet wurde oder sie publik wurde, bewusst geworden, dass also viele auch von Gladbacher Seite da nette Worte übrig hatten, was ja im normalen Bundesliga-Betrieb jetzt nicht unbedingt der Fall ist, wenn man die letzte Woche Revue passieren lässt. Ich glaube, da war eher böses Blut anstatt nette Worte.
Ja, ist ökonomisch natürlich völlig falsch, aber Fans wie wir wissen das zu würdigen.
Apropos Fans wie wir, wie habt ihr denn das Derby verfolgt jetzt am Wochenende? Es war ja ein geiles Spiel.
Ja, also ich war zu Hause, hab's mit meiner Frau, Sohn, Schwiegereltern geguckt und muss sagen, es war ein Auf und Ab. Also anders kann man das Spiel, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Ein klassischer Tag mit den Schwiegereltern halt, ne?
Na, das ist immer sehr angenehm. Außer wenn wir Fußball gucken. Da kommen manchmal Kommentare. Ich weiß, bin nur gespannt, ob sie es hören. Ich glaube, mein Schwiegerpapa hört manchmal rein in den Podcast. Da kommen manchmal Kommentare, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich sitze dann immer in meiner Ecke.
Aber mal ein paar Beispiele bitte.
Ja, ich kenne ja verschiedene Spielsituationen, weiß, dass das manchmal nicht so einfach ist. Und mein Schwiegerpapa zum Beispiel, der denkt, das geht alles von alleine. Und wenn was nicht klappt, dann ist er da auch sehr vehement und lässt es dann auch raus.
Kritisch.
Oh, schon wieder keine gute Flanke. Der kriegt den Ball nicht an dem vorbei. Das gibt's nicht. nicht dribbeln. Ich denke manchmal so, ja doch, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was er macht.
Ja, also ich habe es auch zu Hause gesehen, wäre gerne im Stadion gewesen und muss sagen, erstmal diese Institution Derby, ich weiß, das ist für beide Vereine und die Anhängerschaften so ein Riesending, aber mich elektrisiert es nicht mehr als andere Spiele. Ich will einfach, dass mein Verein nochmal in Europa spielt und ob wir die Punkte gegen Köln oder gegen Heidenheim oder gegen Stuttgart sammeln, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Deshalb diese extrem hohe Bedeutung, weshalb dann irgendwie auch rund ums Spiel irgendwie Randale, Schlägereien, besondere Sicherheitsvorkehrungen sind, da gehe ich persönlich nicht mit. Dafür mag ich den FC ehrlich gesagt auch viel zu gerne. Ich würde sagen, mein Zweitlieblingsverein. Viele Gladbach-Fans würden sagen, das geht ja gar nicht. Habe auch in Köln gewohnt, mag die Stadt sehr gerne. Insofern ist da so diese ganz besondere Derby-Atmosphäre, die empfinde ich nie. Und dann war es für mich eigentlich so ein Spiel wie schon 1000-mal in dieser verfluchten Saison, in der Gladbach sehr oft in Führung war, in der die Spielstände immer wieder wechseln und am Ende doch ein suboptimales Ergebnis bei rauskommt. Also etwas, wo du dann als Fan sagst, da war mehr drin gewesen und wir waren doch in Führung und warum dann noch der Ausgleich? Also diese Ernüchterung gegen Ende hin, das ist echt so der rote Faden durch diese Saison und so habe ich dieses Spiel dann auch erlebt und mich mal wieder mal tierisch geärgert.
Ja, ich finde ja ganz interessant, es war so, dass eigentlich vom Spielverlauf her wir uns mehr ärgern müssten. Also wir haben ja zweimal geführt. Und trotzdem fühlte es sich, fand ich, am Ende, bei mir ging es zumindest so, fast wie ein Sieg an, dadurch, dass dieser Ausgleich noch kam.
Ist immer, wer das letzte Tor
schießt.
Der ist irgendwie besser dran.
Ja. Vor allem, weil ich auch nicht mehr damit gerechnet hatte. Das Momentum war so auf eure Seite gekippt nach dem 2-1.
Ja, ich habe jetzt gelesen, weil ich nicht jedes Spiel gucke, irgendwie 3 Tore habt ihr noch nie geschossen.
Also nur im Hinspiel.
In dieser Saison.
Nur im Hinspiel. Ja.
Ich weiß, es ist echt so verflixt. Also man muss ja sagen, bei aller Rivalität, aber alle Kölner müssen Gladbach wirklich dankbar sein, weil so viele Almosen haben sie ja von keinem anderen Verein bekommen in dieser Saison. Wobei, das gehört auch zur Gladbacher Realität. Allen Vereinen, die im Keller sind, wurden wirklich reichlich bedacht von Mönchengladbach. Also da sind wir schon bei den Armen und Schwachen. Insofern auch ein sehr sozialer Verein. Und da bin ich dann auch schon wieder mit dem Herzen voll dabei.
Ja, wirklich sehr nett von euch. Also ich habe gelesen, ich glaube, wir haben über 30% unserer Tore diese Saison gegen Borussia Mönchengladbach geschossen.
Geil, ja, 6 von stark. 18 oder 19.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Das kommt hin.
Ja, insofern könnt ihr doch eigentlich zufrieden sein. Geht ihr jetzt mit Hoffnung in den Existenzkampf den Rest der Saison?
Ja, hoffen muss man auf jeden Fall. Also,
das war aber eine Phrase gewesen, oder?
Ja, das war vielleicht eine
Phrase. Das erste Mal.
Ja, Phrasen hau ich gar
sonst
nicht
raus. Sonst rappelt's bei euch doch schon immer nach 2 Minuten.
Das ja, aber stimmt. Das liegt nicht an mir eigentlich. Nicht so.
Ja, das stimmt, aber das liegt an Fabian. Ja, meistens liegt's an mir. Mea culpa.
Jetzt habe ich wieder einen Faden verloren.
Dass du hoffst, wieder, du hast noch Hoffnung.
Ah ja, Hoffnung. Gesagt. Aber also nach vorne wird's extrem schwer, dann nochmal einen Anschluss zu finden. Ich glaube, da hätte man am Wochenende gewinnen müssen und nach unten, die Mainzer machen eigentlich einen ganz guten Eindruck nach dem Trainerwechsel, da muss man auch höllisch aufpassen. Deswegen ist es...
Gut, die haben jetzt auch 8-1 verloren, ne?
Ja, aber wenn du das Spiel näher betrachtest, hätte es auch zur Halbzeit 2-2 stehen können.
Ich bin da mehr so wie dein Schwiegervater.
Ja, und da sage ich, das ist der gefährliche Part. Weil nach vorne wird es extrem schwer, man müsste von 9 Spielen 3 mehr gewinnen als die davor stehen. Mhm. Und man hat erst 3 gewonnen in der Saison. Also das heißt, man müsste irgendwie so 6 Spiele noch gewinnen. Und im Vergleich zu Mainz muss man einfach nur gucken, dass man davor bleibt.
Also unabhängig davon, dass es ein Derby war, es war schon ein richtig geiles Spiel.
Ja.
Also voll mitgefiebert. Es ging ja echt zum Teil... die Angriffe wechselten irgendwie alle 30 Sekunden ein anderer Strafraum. Es gab von Gladbacher Seite mal wieder verheerende Abwehrfehler. Also klar, der Torwart
gut von Köln ja
zum
auch,
1-0 ne? Für Köln. Ja,
das 1-1 war leider auch ein verheerender Abwehrfehler.
Ja, stimmt. Und dann gab es allerdings auch diese Kombination, die werdet ihr ausgeblendet haben als Köln-Fans von Gladbach, wirklich zum Verlieben. Da habe ich mich an die besten Lucien Favre, Borussia-Barcelona-Zeiten, dieses Durchkombinieren erinnert gefühlt. Und das endete dann mit einem Doppelpass am Ende von Neuhaus an den Pfosten. Er hat leider 2-mal in dem Spiel sogar nur den Pfosten getroffen. Aber das war wieder ein Spielzug, wo du dann denkst, okay, da steckt theoretisch ganz viel Genialität drin. Leider kommt es maximal einmal pro 90 Minuten durch und landet dann noch am Pfosten.
Aber deswegen steht ihr ja auch da, wo ihr steht. Das muss man ja klipp und klar so sagen.
Ja, es sind nicht viele Punkte, muss man fairerweise auch sagen dazwischen. Aber klar, jetzt gegen Ende der Saison wahrscheinlich die entscheidende Punkte.
Aber Häme von unten ist auch interessant.
Nee, faktisch. Ich sag ja faktisch, auch, ich sag ja auch, dass Leverkusen guten Fußball spielt und deswegen zu Recht oben steht. Also müssen dann ja das Ganze auch klar aus einer Fansicht betrachten, aber auch realistisch sein und auch ordentlich einschätzen können. Und da sehe ich jetzt Borussia Mönchengladbach diese Saison nicht als eine Mannschaft, die auch das Recht hätte, ich sage jetzt bewusst das Recht hätte, um Europa mitzuspielen.
Ja. Ja, theoretisch ist es noch möglich. Also ja. Ich gucke immer nur nach oben. Als meine ganzen Freunde und Mitfans irgendwie gesagt haben, oh, jetzt sind es nur noch so und so viele Punkte nach unten. Das holt mich nie ab, weil ich bin da auch wirklich also grenzdebiler Optimist. Ich rechne immer nur, okay, wenn dieses Jahr sogar Platz 8 für die Conference League reichen könnte, da sind es dann doch nur 5 Punkte und gegen den aktuell 8. spielen wir sogar noch, also nur noch 2. Also ich rechne es immer optimal optimistisch und eine Saison ist für mich erst dann vorbei, wenn nach oben nichts mehr geht.
Jemand, wer so schön rechnet wie du, könnte auch Finanzminister werden.
Ja, gut.
Ich wollte mal hier so einen kleinen politischen Gag auch mal reinbringen. Ne?
Das ja, muss ist ja auch gut, mal sein. Themenwechsel, oder?
So ein kleiner Themenwechsel. Ja, aber Köln hatte auch eine schöne Kombination, muss ich noch nachtragen, nachdem du jetzt die Gladbacher da so hoch gelobt hast. Ich hatte mich erst aufgeregt, als sie nochmal diesen direkten Freistoß hatten, als sie zurücklagen, 3-2, glaube ich, Paccarada voll gegen den Kopf von eurem Abwehrspieler gehauen hat.
Oh, der wäre gut gekommen, glaube ich.
Und ich dachte erst, Mann, hau den doch nicht gegen den Kopf, ne, wie dein Schwiegervater. Aber 2 Minuten später hat genau dieser Abwehrspieler, der da noch taumelnd rumlief, das Laufduell gegen Damien Downs verloren. Von daher, das war geplant.
Boah, ist das sarkastisch. Und so, über sowas freut man sich dann, ja? Genial. Ja. Erst quasi die Birne weich geschossen und dann ideal ausgenutzt.
Ja, gut, die Birne von einem Gladbacher, das ist verkraftbar. Bisschen Derby-Hass muss noch drin
sein. Aber ich muss auch sagen, also wir haben ja auch schon einige Spiele diese Saison vom FC gesehen, die nicht ganz so unterhaltsam waren. Und das Spiel am Samstag, das war es auf jeden Fall.
Ja.
Und ich habe auch mit einem Spieler gesprochen, der im Kader war am Samstag und er meinte, nach dem 3-2, also generell die Stimmung war richtig, richtig gut im Stadion. Mhm. Und gerade nach dem 3-2 für Gladbach, sowas Lautes hat er noch nicht erlebt in einem Fußballstadion. Und das muss schon krass gewesen sein.
Das ist, also der Borussia-Park wird ja auch in einem Atemzug mit Maracana genannt.
Von dir.
Von mir.
Einer muss es ja tun, ne?
Nee, was war das lauteste Stadion, in dem ihr schon wart? Also ich war noch nicht im Maracana, aber ich war mit der Borussia einmal bei Glasgow, Celtic Glasgow. Und das im Stadion, das war bei einem Champions-League-Spiel, diese Lautstärke und dieser Enthusiasmus, das ist, danach dachte ich als Fußballfan, okay, ich habe alles gesehen. Es war einfach der helle Wahnsinn. Und jeder, der noch nicht da war, kann man sagen, als Fußballfan, da muss man einmal gewesen sein.
Also eins der lautesten, wo ich war, war tatsächlich Jonas Abschiedsspiel, weil das war, wo der FC gegen die Bayern gespielt hat und sie fast noch im Kampf um die Meisterschaft geärgert hat am letzten Spieltag, letzte Saison. Ja. Und ich stand auf der Südtribüne und als der Ausgleich gefallen ist in der 80. Da hat wirklich 10 Minuten lang, bis dann Musiala das 2-1 gemacht hat, das ganze Stadion geschrien. Es war wirklich geil.
Weil so dieser Dreifachimpuls zu schreien.
Es war Jonas Abschiedsspiel. Man vermies den Bayern die Meisterschaft.
Genau, das war wahrscheinlich der schärfste Impuls.
Genau, ja, und die Köln-Fans haben ja auch eine Fanfreundschaft mit den Dortmundern. Und das hat man wirklich im Stadion so ein Stück weit gemerkt. Ja, es sind immer so, aus meiner Karriere muss ich sagen, immer so Momente und eher so situationsbedingt, wo es dann mal richtig laut wird. Das war jetzt zum Beispiel da beim Ausgleich, also so laut hatte ich das Rhein-Energie-Stadion noch nie erlebt. Das habe ich einmal mit der Nationalmannschaft in Irland, da haben wir in Irland verloren und beim 1-0 für Irland war auch eine unfassbare Stimmung und das war so ein bisschen aus ähnliche Ecke der Welt und da merkt man die Leute, wie krass die da mitgehen, wenn so ein Moment dann entsteht. Und das war wirklich Wahnsinn in Irland. Und ich muss sagen, einmal extrem laut, das war am Anfang meiner Karriere gegen St. Pauli. Da hatte St. Pauli, ich glaube, eine Druckphase gegen uns. Wir haben 1-0 geführt und die hatten so 5-6 Ecken direkt vom Fanblock innerhalb von 3 Minuten. Und da wurde es immer lauter. Mit jeder Ecke wurde es da immer lauter. Und das waren auch 10 Minuten, wo ich sagen muss, die bleiben mir auch in Erinnerung, wenn es um die Stimmung geht.
Wie kommen wir von guter Stimmung auf die Ampel? Es ist schwierig.
Von Abstiegsängsten.
Abstiegsängste, sehr gut.
Das stimmt.
Relegation. gibt es für die Ampel noch eine Chance?
Gibt es noch Hoffnung, ne?
Also so ein ganzes Jahr einfach mal, so ein ganzes Scheißjahr einfach mit einem Spiel, mit einer Situation nochmal gut zu machen. Ja, yeah. Sagt ihr das mal, ihr seid da mehr in der Materie.
Ja gut, drin. Wir haben ja auch schon ein paar Mal aus Olaf Scholz Videopodcast da zitiert. Auch da kam wieder ein neuer hinzu, der diesmal anfing mit, wann kostet der Döner wieder 3 Euro?
Und wann ist das der Fall?
Hat er leider nicht beantwortet.
Er hat gesagt, ich glaube, du bist der Einzige, der Olaf Scholz Videopodcast guckt, oder?
Ja, das ist ja dieses Social Media Instagram Ding da und mich regt das immer auf, wenn Olaf Scholz da steht und das auch so stoisch abliest, wirklich mit keiner Emotion, da frage ich mich ja immer, weißt du, diese Antwort, die er da gibt, da kann man ja 10 Takes machen. Es ist ja keine Fernsehsendung, wo er jetzt, sondern das ist ja sein eigenes Team, das sagt, der Take war gut, Olaf, den nehmen wir jetzt so.
Und das ist schon das Beste das von vielen ist
das,
Versuchen, meinst
genau, du? Genau, das ist das Beste von vielen Versuchen, ist die Antwort. Also wann kostet der Döner wieder 3 Euro? Das ist eine Frage, die ich von vielen jungen Menschen insbesondere bekomme. Und da muss ich sagen, also so geht es dann los.
Ja. Es zeigt aber auch wirklich sein Gespür dafür, was die Menschen wirklich bewegt.
Ja.
Weil das ist ja die Dönerfrage, die hört man
die
ja
Dönerfrage.
In jedem Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr auch an den Stammtischen unterwegs seid, aber das ist ja, das treibt ja alle um.
Das treibt alle um. Wann kostet der Döner endlich wieder 3 Euro, ne?
Ja, ist ja erschreckend.
Nee, vor 2 Wochen hat er es quasi so mit seinen Friedensgarantien versucht, aber jetzt ist er wieder
das zentrale Thema, was die Ampel noch retten kann. Die Dönerpreisbremse. Mhm.
Nee, aber ich meine, ich muss mich ja quasi täglich mit ihm und seiner Regierung beschäftigen. Aber ich würde das interessieren, wie ihr darauf blickt, die ganze Kritik, die es an Scholz gibt, als zum einen Chef der Ampel, der sich bei den ganzen innenpolitischen Streits nicht durchsetzen kann. Jetzt aber auch, wo er versucht, quasi bei der Unterstützung für die Ukraine und Umgang mit Russland, irgendwie gibt es viele, die sagen, okay, das macht er jetzt auch nicht geschickt. Ist die Kritik aus eurer Sicht berechtigt?
Ich finde, zu einem großen Teil ja. Ich finde, man kann immer noch sagen, das vergisst man ja auch schnell, dass uns die Ampel schon recht gut durch diese Energiekrise gebracht hat. Also im Dezember, wann war es dann? 22 war es ja tatsächlich auch noch so eine Stimmung, werden wir alle erfrieren im Winter, werden wir alle frieren müssen. Und das vergisst man jetzt ja schon so ein bisschen, dass sie das wirklich, kann man auch mal positiv erwähnen, gut gemeistert haben. Und das, um mal mit etwas Positivem anzufangen, gleichzeitig die innenpolitischen Streits, das finde ich schon anstrengend. Also ich glaube auch, dass es allen drei Parteien umfragemäßig besser gehen würde, wenn sie eben nicht streiten würden oder es halt nur hinter verschlossenen Türen tun würden. Und was die Taurus-Frage und so angeht, da finde ich auch, macht er zumindest keine gute Figur, dass er sich da auf offener Bühne mit unseren Verbündeten streitet. Das geht mir persönlich zumindest auf die Nerven. Also er kann ja da diese Meinung haben, aber ja, sich da jetzt öffentlich mit Macron anzulegen, wo man denkt, den Atomschirm unserer Nachbarn brauchen wir vielleicht nochmal, finde ich nicht so clever.
Ja, mich stört vor allem diese Uneinigkeit, die du ja auch schon angesprochen hast. Ich bin jetzt in den politischen Themen nicht ganz so drin, weil ich mich da so ein bisschen versuche abzuschotten, versuche schlechte Nachrichten auszublenden. Aber diese Uneinigkeit, das ist eben für mich störend, weil da muss mal einer stehen, der eine Meinung hat und eine Meinung vertritt und das macht Olaf Scholz meiner Meinung nach nicht. Und das ist dann, wenn wir über politische Themen reden und du die ja auch ansprichst und dann diese Social-Media-Clips zeigst, dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Also das ist unser oberster Politiker, der ja, Ketchup oder Mayo, am besten beides. So, und dann
St. Pauli oder HSV.
Ja, oder das. Oder
ich habe immer beiden die Daumen gedrückt.
So, und das ist eben das Störende für mich, dass da keiner ist, der einfach was vertritt vom Gefühl her. Das ist einfach nichtssagend.
Ja, es gibt ja für den Kanzler die sogenannte Richtlinienkompetenz. Das ist formal etwas, wenn er irgendwie eine Koalition anführt, das dann im Zweifel er dann doch den Kurs vorgibt, auch wenn es innerhalb der Koalition Streit gibt. Das ist natürlich etwas, das kann man nicht oft machen, weil diese Koalition muss ja auch zusammenbleiben. Das hat er einmal in der Frage, wie lange die letzten drei Atomkraftwerke noch laufen dürfen, hat er sie quasi genutzt und dann gesagt, so, ich mache einen Kompromiss.
Aber auch auf Olaf Scholz Art, indem er einen Brief geschrieben hat, finde ich auch sehr schön. Das, in Deutschland werden immer noch Briefe geschrieben.
Genau. Und dann gäbe es natürlich irgendwie die andere Möglichkeit, als Bundeskanzler Führung auszustrahlen und tatsächlich auch zu führen. Und das ist dann gar nicht so dieses Berufen auf die formale Richtlinienkompetenz, die ihm qua Amt zustünde, sondern einfach durch Überzeugung, also durch Werbe, durch gute Argumente. Und da ist dann die Kommunikation tatsächlich das ganz, ganz Wichtige, irgendwie, dass du auch als Führungsperson die überzeugt, die vielleicht auch mitreißt, wahrgenommen wirst, ist die Kommunikation das A und O. Und da ist tatsächlich, da ist ein großes Defizit. Das sagt man immer so pauschal und ist letztlich auch eine Phrase, aber es ist die entscheidende Schwäche von ihm. Und so im Hintergrund so Pläne auszutüfteln, ich glaube, das kann er ganz gut, aber es ist nun mal, ob es einem schmeckt oder nicht, ein wichtiger Bestandteil von politischer Führung, gute, überzeugende Kommunikation. Und das wird er weder in dieser Amtszeit noch in diesem Leben lernen.
Aber das verstehe ich dann nicht. Das Problem ist ja von Anfang an da. Und das muss ja irgendwie aufgearbeitet werden. Aber das wird es ja anscheinend nicht, weil es bleibt ja alles beim Alten. Dieser eintönige, der monotone Gesingsang. Und da muss auch mal... Da muss doch jemand mal sagen.
Was willst du da aufarbeiten, Jonas?
Ich finde,
sagen, okay, wir nehmen den mal 3 Monate raus, das ist ein Trainingslager. Wir gehen
so
jetzt
ungefähr
nach Sabea.
Coaching, ja.
Genau. Und Kanzler lernt jetzt, in der Zwischenzeit macht das der Habeck, der legt dann die Kommunikationsstandards allerdings so hoch, dass Scholz, selbst wenn er aus einem erfolgreichen Trainingslager zurückkommt, dahinter natürlich immer noch verblassen muss.
Ja. Obwohl. Ja,
also so ein bisschen mal aufwecken. Einfach mal aufwecken.
Aufwecken.
Einmal mal schütteln und sagen, komm, werd jetzt mal wach und führ mal ein bisschen.
Führ mal ein bisschen.
Gib uns mal was.
Vielleicht war das der entscheidende Hinweis ans Kanzleramt. Die ganzen Berater sind nicht drauf gekommen, aber einfach mal aufwecken.
Ja, einfach mal wecken.
Es sind manchmal die einfachen Sachen im Leben.
Also eine schöne Kabinenansprache wünschst du dir.
Sowas zum Beispiel. Was Emotionales.
Wer soll die halten?
Ja, das muss er lernen. Er kann ja mal hier bei uns in den Podcast kommen, dann bringen wir es ihm bei.
Was man natürlich irgendwie für ihn entschuldigend auch betonen muss, ist, diese spezielle Koalition zusammenzuhalten. Das hat er sich wahrscheinlich auch leichter vorgestellt. Also FDP und Grüne, das passt vom Gesellschaftsverständnis, vom Menschenbild, ich glaube, nicht dauerhaft zusammen. Also die beiden PR-Strategen beider Seiten, Christian Lindner und Robert Habeck, die haben, als das so losging nach der Bundestagswahl und man die Koalition gesucht hat und sondiert hat, da haben die sehr erfolgreich den Eindruck erweckt, dass die wirklich massiven Differenzen inhaltlicher und programmatischer Art, die über Jahrzehnte fortbestanden haben, dass die plötzlich nicht mehr die Rolle spielen, sondern dass man sich quasi in einem neuen Spirit, dieses Selfie gab es von den 4 Leuten, dass da jetzt was ganz Neues entstehen und wir gehen ins Offene, wir gehen ins Neue, wir bauen Brücken und es funktioniert sogar. Das war eine perfekte PR-Marketing-Agentur-Rhetorik, die für einen kurzen Moment auch einen Bundeskanzler Scholz der Illusion vielleicht hingeben konnte, okay, vielleicht ist das, was man so gelernt hat, warum das mit den beiden nicht zusammengeht, gar nicht mehr aktuell. Vielleicht sind wir wirklich in neuen Zeiten. Und dann kam, wie Fabian gesagt hat, erst das Krisenjahr. Da musste man drauf reagieren. Das hat man ordentlich gemacht. Und jetzt sind aber all die ursprünglichen Differenzen da. Und gepaart mit noch sehr speziellen Charakteren auf beiden Seiten, Grünen wie FDP, ist es jetzt halt zu diesem Desaster gekommen, dass man den Eindruck hat, die können sich auf gar nichts mehr verständigen, außer aufs Kiffen.
Was ja immerhin etwas ist, ne? Denn, ich mache mal ein ganz anderes Thema. Was mich sehr amüsiert hat die letzten Tage, ist die Spekulation um die um die Royals, beziehungsweise um Prinzessin Kate. Ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt habt. Und ich habe sie auf Twitter immer so ein bisschen verfolgt. Und dafür ist Twitter ja dann doch sehr lustig, finde ich, immer wieder bei sowas. Weil da so viele Leute so lustige Sachen zu raushauen. Also ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Jonas? Bist du ein Royal-Fan?
Ich bin absolut kein Royal-Fan. Ich verstehe das gar nicht mehr, dass es das noch gibt. Aber ich hab das Thema mitbekommen. Ich habe heute Morgen als Vorbereitung Apokalypse und Filterkaffee gehört.
Sehr gut.
Und deswegen bin ich so ein bisschen im Bilde, was da passiert ist.
Gut, da hat meine Podcast-Partnerin Jasmin Embarek wirklich wild rumspekuliert. Aber das Thema ist wirklich gut.
Das Thema ist wirklich gut. Also Kate hatte, ich glaube, im Februar oder im Januar eine Operation. Seitdem ward sie nicht mehr gesehen. Und es gab schon wilde Spekulationen. Unterbrecht mich, falls ich was Falsches sage, ne? Und dann hat jetzt der offizielle Twitter-Account von ihnen auch oder auch auf Instagram, glaube ich, ein Foto gepostet von Kate und den Kindern, was offensichtlich etwas bearbeitet war, was natürlich noch mehr Spekulationen genährt hat.
Ja, also William soll das Foto auch gemacht haben und klar, man sah dann irgendwie an einem Ärmel vom Kind, da passte was so in den Proportionen nicht zusammen. Die Haare vom Kind standen irgendwie auch in die falsche Richtung. Und dann kam die offizielle Erklärung, auch ganz, ganz, hat man so wahrscheinlich auch noch nie erlebt, von Kate selbst. Also wie jeder Hobbyfotograf würde sie natürlich auch mit Bildbearbeitungsprogrammen rumexperimentieren. Und das sei leider in diesem Falle missglückt, da würde sie sich für entschuldigen. Also, es war schon ein Vorgang, irgendwie das alle führenden Fotoagenturen, AP, Reuters, Getty Images, die haben irgendwie, als sie das dann das zweite Mal geprüft haben, gesagt, nee, also solche Fake-Bilder, das können wir nicht verantworten, die zu verbreiten und was quasi im Netz daraus gemacht wird, was Fabian eben meinte, finde ich auch sehr lustig. Sehr gut hat mir zum Beispiel gefallen, es gibt dieses berühmte Bild, wie Bernie Sanders bei der Amtseinführung von Donald Trump sitzt, also so, man vermutete bewusst irgendwie so deppig aussehend und desinteressiert irgendwie mit großen Fäustlingshandschuhen im Winter. Und quasi Kate hat wiederum experimentiert. Und dann sieht man halt Kates Kopf dort, wo eigentlich Bernie Sanders sein muss. Also, sowas gefällt mir natürlich sehr, sehr gut.
Ja, mir auch. Mein Highlight war, dass es gibt auf Twitter einen offiziellen Account von Paddington Bear, der vor ein paar Tagen getwittert hat, how do you get marmalade out of a carpet? Asking for a friend. Und jemand hat darüber geschrieben, oh my god, they've killed her.
Ja, genau. Also so, aber die große Frage ist ja, warum das Ganze? Und hat sie das mit irgendjemand abgestimmt? Und was wollte sie damit? Wollte sie tatsächlich nur, was weiß ich, wie es ja alle Leute oder viele Leute machen, irgendwie ihre Haut ein bisschen noch faltenfreier, als sie ohnehin ist, aussehen lassen. Gab es da irgendwas, was man subjektiv als körperlichen Makel betrachtet, was es da zu verschönern galt? Oder steckt doch noch was ganz anderes dahinter? War es gar nicht ihr Fehler, sondern eine Intrige gegen sie? Also es ist, die Spekulationen werden quasi stündlich mehr. Und wenn euer Podcast erscheint, sind es wahrscheinlich noch 38 mehr. Das scheint schon eine richtig brisante Sache fürs Königshaus zu sein.
Das sind Themen, ne?
Das sind Themen, die mich wirklich gar nicht interessieren. Aber da werden ja sogar noch Landschaftsgärtner oder Botaniker eingeschaltet, weil im Hintergrund ist ja anscheinend, wie ich bei euch gehört habe, ein Busch am Blühen, der nur im Oktober blüht. Und das würde ja jetzt zeitlich auch gar nicht gehen. Deswegen wird da ja darüber ja auch spekuliert, von wann ist das Bild und warum und wieso, weshalb.
Wie macht ihr Promis das denn in der Regel? Jonas, kannst du ja auch mal erzählen. Also hast du deine Bilder auch noch im Nachhinein aufgehübscht oder braucht es das zumindest zur aktiven Zeit nicht?
Nee, ich habe immer beschissen ausgesehen in der Zeitung, muss ich sagen. Also da gibt es ein, zwei Bilder von mir, die sind unterirdisch. Da hatte aber auch keiner die Muße, da ein anderes zu nehmen.
Na gut, das ist ja auch nicht in deiner Hand, was in der Zeitung ist, aber was auf deinen Kanälen ist ja schon.
Ich habe ja keine Kanäle, von daher wurde mir das, oder habe ich mir das ja erspart. Da musste ich gar nicht rumfeixen. Das hat, Hat so gepasst.
Es stimmt, es fällt mir jetzt erst auf. Ja. Das hat dich doch in der Kabine irgendwie wirklich zum Steinzeitmenschen gemacht, oder? Der einzige ohne Kanal.
Ja.
Weil bei den anderen ist das ja, hat man mittlerweile in 51% des Geschäftsmodells.
Ja, klar, gehört das mittlerweile dazu. Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile die Generation, auch die noch jüngeren.
Das klingt also, als wäre es so 50.
Ja, gut. Wer jetzt 15 ist, das ist schon ein anderes Thema. Und das ist ja auch so, dass letztes Jahr in der Kabine, wenn ich mit 33 aufhöre, Fußball zu spielen, die ersten da mit 17 auch sitzen, das ist dann, oder teilweise auch hatten Justin Deal, als er zum ersten Mal mittrainiert hat, war der 16 und ich glaube 32, 31. Also das ist schon was anderes und man hat andere Themen dann. Das ist eben so. Aber wenn was Interessantes da war, wurde es mir auch gezeigt. Deswegen war ich da nicht ganz fern von, aber ich habe es immer erst verspätet mitbekommen. So ist das ja hier im Podcast auch. Wenn es im Netz interessante Themen gibt und was Lustiges, dann kriege ich das ja von Fabi gezeigt.
Also, dass die jungen Spieler dann auch zu dir gekommen sind und gesagt haben, cringe, 13 Jahre FC.
Ja, so ungefähr.
Völlig irre.
So ungefähr.
Und gab es da auch nicht mal so wohlmeinende Berater, die gesagt haben, Jonas, also schön und gut und wir machen das für dich, aber wir müssen jetzt hier mal Insta, da müssen wir mal ran.
Ja, es gab mal so eine Zeit, da hatte ich die Möglichkeit, den einen oder anderen Werbepartner zu bekommen und genau das war ein Thema, warum sich dann zerschlagen hat, weil
du einfach klar, keinen Bock hattest.
Ja, keinen Bock auf diese Social Media und ja, mich da auch ein Stück weit zu präsentieren, aber ich war auch dann nicht gewollt zu sagen, ja, ich will unbedingt mit dem oder die Werbung verkaufen oder mit dem Werbung machen und deswegen mache ich mir jetzt auch nochmal Instagram auf und schau mal, was da so geht. Da hatte ich keinen Bock drauf, so richtig.
Das Gegenteil von Jürgen Klopp quasi.
Ja, der hat ein paar Werbungen, haben wir ja schon aufgezählt. Nee, da war ich kein Typ für. Jetzt fange ich damit an. Jetzt kommen ja die 300.000 im Monat nicht mehr. Da muss ich ja gucken.
Wo du bleibst, ja.
Da muss ich gucken, wo ich bleib.
Hättest du den Grundstock mal lieber vorher gelegt. Aber ich drücke wirklich die Daumen.
Danke.
Fabian, wie sieht's denn bei dir aus? Kommst du inzwischen bei der CDU rein? Oder
nee, da wollte ich dich auch noch fragen, ob du da nicht vielleicht mehr Informationen hast. Ich finde das schon interessant, dass...
Ich war da.
Du warst da? Wir haben uns ja, aber nicht gesehen. Also, oder hast du mich gesehen?
Nee. Ich war nicht bei allen. Du hast ja angeblich bei 5 versucht, da reinzukommen.
Nein, das war tatsächlich anders. Also ich war jetzt in Mainz dabei. Das war jetzt ja die erste Grundsatzkonferenz, nachdem sie den Entwurf quasi fertiggestellt haben. Jetzt wird ja über den Entwurf diskutiert. Und vor dem Entwurf gab es ja schon 4 Grundsatzkonferenzen, in denen sie angefangen haben, über den Entwurf zu diskutieren. Das war das Jahr davor. Und bei denen sind wir alle nicht reingekommen.
Aber jetzt war doch neulich in Hannover, da bist du auch nicht reingekommen, oder?
Wir haben es dann jetzt nur, also wir sind überall, haben wir keine Akkreditierung gekriegt, aber sind dann jetzt nur zu einer Veranstaltung hingegangen und haben dann da gedreht. Okay.
Nee, ich war in Köln jetzt bei dieser Diskussion darüber und ja, war da drin. Also
schreib's mir nochmal richtig rein.
Teil der Kapazitätsprobleme, ja, die es dann für dich gab, offenbar. Ja.
Also du durftest aber bei der CDU rein, für wen von uns ist es jetzt besser gelaufen, ist die Frage, ne?
Naja, das ist klar. Das ist die Frage, was man da wollte. Also was ich bestätigen kann, ist einen so vollen Saal wie da in Köln, das war Gürzenich, glaube ich, wo sonst irgendwie immer die Sitzungen sind, habe ich bei politischen Veranstaltungen kaum gesehen. Also ich würde mal sagen, für dich wäre noch Platz gewesen, schon, aber es war schon tatsächlich sehr voll.
Das war tatsächlich in Mainz auch. Es war wirklich voll, aber es war auch eine riesige Halle und also ich glaube den Zufall halt nicht, wenn es zum 5. Mal hintereinander passiert und jeder andere Medienvertreter auch reinkommt.
Ich glaube, du bist da mit deiner Skepsis auf einer heißen Spur.
Aber du hast da auch keine näheren Informationen.
Nee, also es ist ja irgendwie der Umgang mit Ironie und Suffisanz, der muss ja in einem drin sein. Ja. Und ich glaube, dass das jetzt... bei der Geburt von Friedrich Merz, da hat er wirklich bei vielen Sachen beim lieben Gott hier geschrien. Die Gabe, irgendwie mit Süffisanz und Ironie umzugehen, da war die Stimme schon heiser. Und das ist einfach so. Ja. Das haben schon viele gemerkt. Da bist du, glaube ich, jetzt auch nicht das einzige Opfer.
Ja. Als die Ironie verteilt wurde, stand Friedrich Merz schon beim Zahnarzt in der Schlange.
Genau, in der viel zu langen Schlange.
Viel zu langen Schlange.
Weil die Paschas sich dann die Zähne aufgolden lassen. So ist das. Ich fand's, also du konntest es ja nicht sehen, aber ich war ja drin bei den Veranstaltungen. Ich fand eine Sache sehr interessant. Da waren also nicht nur Reden, sondern es waren auch, es wurden so von Carsten Linnemann vorbereitete Videos gezeigt, also dem Generalsekretär. Und es sollte ja so eine Gesamtgesellschaft, eine Gesamtparteiveranstaltung sein, weil sich alle Mitglieder eingeladen und es geht ja nur ums Grundsatzprogramm. Aber irgendwie sahen alle Videos, die dort gezeigt haben, so aus wie Spots für den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Also er war da einfach überpräsent. Da war mal so eine Sekunde irgendwie auch noch ein anderer CDUler, aber dann Schritt wieder Friedrich Merz über irgendeinen Marktplatz. Also das fand ich sehr. König, es ging Friedrich. Wirklich nur ums Programm, aber man konnte auch einen anderen Eindruck bekommen.
Ja, Friedrich Merz gibt einem ja, finde ich, auch immer wieder so Stromberg-Vibes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich finde, es gibt immer wieder so Situationen, wo es mich sehr an Stromberg erinnert. Also unter anderem, wenn er auf seine schlechten Umfragewerte bei Frauen angesprochen wird. Also, da, Frau Hassel, ich kriege viele Briefe auch von Frauen, die mir da schreiben.
E-Mail sogar.
Ja. Oder es gibt auch eine Szene, ich weiß, in irgendeiner Doku war das mal, wo, ich glaube, Steffi Lemke begleitet wird im Bundestag und in einen Aufzug geht, wo Merz schon drin steht. Mhm. Und sie irgendwie sagt, mit uns geht's aufwärts, Herr Merz. Und er irgendwie, ja, mit Ihnen jetzt erstmal ein bisschen schwerer, ne?
Gut.
Also wenn man da die Stromberg-Melodie drunter legt, ja.
Stimmt, das ist ein schöner Stromberg-Moment, ja.
Ja, aber du kannst ja, Fabi, mal sagen, wie man an die Politiker denn auch rankommt.
Ja, genau, wie mache ich das denn? Wie kann ich mich denn verbessern, dass ich auch nochmal, weißt du, du hast ja wirklich, bist ja wirklich nah dran an der Spitzenpolitik. Ich habe damals zum Beispiel auch mit Freude dein Buch gelesen über Martin Schulz. Also mit Freude, aber auch mit, es war schon hart, muss ich sagen, was du da fabriziert hast, beziehungsweise was die SPD da fabriziert hat.
Na, die SPD, da muss man sagen, die war nicht schuld, weil das war jetzt nicht dieses Projekt. Einen ganzen Wahlkampf über mit dem Spitzenkandidaten Martin Schulz und seinem eng beratenden Team, quasi bei fast allen wichtigen Besprechungen, Strategiesitzungen dabei zu sein. Das ging schon vom Kandidaten selbst aus. Also das war jetzt, da wurde jetzt kein SPD-Vorstand mit befasst.
Dass und, du das Buch jetzt schreiben durftest, meinst du, oder was?
Genau.
Ich meinte das auch eher inhaltlich gesehen, was die SPD beziehungsweise
ach so,
das
ja,
Team da so angestellt
das
hat.
Das war nicht optimal. Das war nicht optimal. Aber ich glaube immer noch, dass also um mich selbst da jetzt auch mal richtig wichtig zu nehmen, dass Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist, weil die SPD diesen Wahlkampf sehr, sehr gut analysiert hat. Und das muss man sagen, in dem Wahlkampf 2021, also der Bundestagswahlkampf, der darauf folgte, auf die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, das war hochprofessionell. Und das war gut. Also all das, womit sich der arme Martin Schulz rumplagen musste, war 4 Jahre später, hatte man die Lehren draus gezogen.
Ja.
Das ist ein Lerneffekt.
Und es sind natürlich dann auch solche Leute wie Sigmar Gabriel nicht mehr dabei gewesen, die ja auch innerparteilich Martin Schulz dann auch, also quasi Sigmar Gabriel war ja für Schulz dann auch das, was Markus Söder für Armin Laschet war, könnte man sagen.
Nein. Ganz so schlimm, glaube ich, nicht. Also offene Feindschaft und Hass gab es dort nicht. Die gab es bei den anderen. Aber na klar, also Gabriel ist irgendwie eine tragische Figur. Eigentlich wollte er selber Kanzlerkandidat und Kanzler werden, hat sich allerdings, und das ist, glaube ich, so eine Lehre für alle, hat sich total von Umfragen. Also der hat das Parteigeld auch rausgeschmissen, weil immer neue Umfragen. Er wollte wissen, habe ich noch eine Chance? Habe ich noch eine Chance? Und die Umfragen immer, nee, also Sigmar, das ist nicht und so. Und der Martin steht in den Umfragen besser da. Also da wurden wirklich Umfragen in Auftrag gegeben, die auch nie veröffentlicht wurden, nur für den Parteivorsitzenden der SPD. Und dann kam er quasi zerknirscht zu dem Entschluss, okay, es muss der Martin machen, ich kann es nicht machen, aber war offenkundig innerlich auch nicht im Reinen damit. Also hat dann auch gedacht, okay, da habe ich jetzt, der ist das zwar, aber ich habe natürlich die genialen Ideen, wie man da also so eine Kampagne auch in Wahrheit macht. Und eine Pointe nach diesem Jahr war dann auch, dass Sigmar Gabriel, der die Kanzlerkandidatur nicht gemacht hat, weil er so furchtbare Umfragewerte hatte, am Ende dieses Jahres, er ist dann nochmal ein Jahr Außenminister gewesen, während Schulz als Kanzlerkandidat rumstrampelte, war er dann plötzlich der beliebteste Politiker Deutschlands. Also dieses nur auf Umfragen starren kann auch wirklich so eine Konjunktur sein, kann man Opfer von Konjunkturschwankungen werden.
Also auch an Boris Pistorius, das sollte er nicht zu ernst nehmen. Selbst Sigmar Gabriel war schon mal der beliebteste Politiker Deutschlands. Also.
Demut vor dem Umfragen, das stimmt.
Ja, und ich hatte auch noch mal in einer Doku, die mir in den YouTube-Algorithmus gespült wurde, gesehen, ich glaube im Lambi-Film nach der Wahl, diese Szene gesehen, das hatte ich ganz verdrängt. Dann ging es ja darum, wer Außenminister wird in der GroKo dann. Und das wollte ja Schulz erst werden.
Ja.
Und Gabriel durfte dann nicht. Und Gabriel hat ja dann wirklich in der Zeitung seine 4-jährige Tochter instrumentalisiert, dass sie zu ihm gesagt hätte, dann hast du mehr Zeit zu Hause, Papa, und musst nicht mehr mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht sprechen. Ja. Und dann war danach Horst Seehofer geschnitten, der wirklich sich aufgeregt hat darüber, wie kann man nur ein Kind instrumentalisieren. Wenn Horst Seehofer mehr Integrität hat als du, dann solltest du nachdenken.
Bitter, ne? Wobei Gabriel natürlich gesagt hat, also das war ein Riesenmissverständnis. Seine Tochter hätte es einfach gesagt und er hätte es lustig gefunden, aber klar. Nein, das war schon auch ein Test dafür, ob es Freundschaften in der Politik wirklich geben kann, weil die beiden waren vorher eng befreundet, haben sich gut verstanden und dieses ganze, okay, wer wird Kanzlerkandidat, wer darf Außenminister bleiben, wer wird stattdessen Außenminister, das hat wirklich alle Klischees, warum es Freundschaften in der Politik am Ende, wenn es um was geht, doch nicht geben kann, bestätigt.
Perfekt, um das Thema zu beenden zu lassen.
Ja. Aber das heißt, vielleicht guckt die Ampel ja gar nicht auf Umfragewerten und deswegen ist sie davon überzeugt, nochmal wiedergewählt zu werden.
Ja, das die kann haben sich ja davon sein. Emanzipiert. Also das kann man ihnen eigentlich nur wünschen, weil sonst hat man ja überhaupt keine Lust mehr, morgens zur Arbeit zu gehen. Also es ist so, ich glaube, in dem Team von Olaf Scholz, das ist schon auch was Besonderes. Das ist einer wenigen Spitzenpolitiker, der wirklich seit Jahren, Jahrzehnten mit demselben Team arbeitet, hat so ein bisschen die Gefahr, dass keine neuen Impulse mehr rankommen und man sich nur gegenseitig selbst bestätigt. Zeugt aber auch von einer gewissen Professionalität. Und also in diesem Team ist man bis heute überzeugt davon, also jetzt ist viel zu früh, um sich nervöse Gedanken zu machen. Schau doch mal, wie das in dem Frühjahr 2021 aussah. Da lag die SPD in Umfragen bei 12-13%, weit hinter Grünen, weit hinter CDU. Und am Ende waren wir die lachenden Dritten. Und
beziehungsweise Armin Laschet.
Der war der lachende Erste und dann bald genau der Dritte. Und also die haben einfach dieses gesunde Selbstvertrauen dort im Kanzleramt und die machen sich jetzt noch keine allzu großen Sorgen. Das glaube ich wirklich. Das ist eine gewisse Resilienz, die ich jedem wünsche, die in der Politik allerdings wirklich nicht jeder hat.
Dazu nur noch abschließend, dann können wir auch über ein anderes Thema sprechen. Vielleicht, wenn du wieder über die Royals lieber sprechen müsst, ich weiß, es drängt dir, dieses Herzensthema nochmal zu vertiefen. Das
liegt mir auf der Zunge.
Aber wunderbar fand ich auch, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen war Christian Lindner, ich verwechsel jetzt immer, Bericht aus Berlin oder bei Berlin direkt. Ich kann es nie auseinanderhalten, ich weiß auch nicht warum.
War es ARD oder bei, ZDF?
Ich glaube ARD. Tina Hasselt war, glaube ich, die Moderatorin.
Dann war es Bericht aus Berlin.
Bei Bericht aus Berlin. Und sie sprachen über die Finanzierungslücke der Bundeswehr 2028 und sie begann den Satz mit, auch wenn sie dann ja wahrscheinlich nicht mehr Finanzminister sind, und warum ist das wahrscheinlich? Wieso glauben Sie das? Warum? War wirklich ein sehr, sehr schöner Moment.
Habe ich nicht gesehen, aber
hatten wir dann in der Heute-Show.
Hätte ich, glaube ich, an seiner Stelle auch gefragt.
hatten wir dann in der Heute-Show mit der Abnahme von Olli, weil die Frau Hasselt die Prozentzahlen von 1 bis 5 beherrscht.
Aber man soll ja nicht auf die Umfragen gucken.
Und man soll ja auch nicht auf die Schwächsten reinschlagen. Und das ist die FDP ja im Moment wirklich.
Und man soll auch nicht auf die Tabelle gucken.
So ist es. Wollt ihr FDP oben sehen, müsst ihr die Tabelle drehen.
Ich würde von dir gern wissen, du hast ja wirklich einen intimen Einblick. Oder ich weiß nicht, oder wie intim ist dein Einblick auf die Politiker oder in das Leben der Politiker, die du begleitest? Jetzt bei deiner Show-Konfrontation, wenn man das Show nennen kann.
Ja, TV-Format. Ich hoffe, also intim suche ich ehrlich gesagt gar nicht. Nee, aber ich sag mal, so nah wie möglich und ja, irgendwie dann auch so intim wie möglich, dass ich so am Ende das Gefühl haben kann, ich habe da was verstanden. Ich muss nicht das teilen, was derjenige politisch für richtig hält oder auch macht, aber ich kann wenigstens ergründen, warum jemand so tickt und warum es die Präferenz für das gibt oder warum der Umgang mit Menschen so ist. Und ich glaube, dass tatsächlich ein gewisses Maß an Transparenz und auch Offenheit auch über das, was einen als Politiker beschäftigt, auch wenn man noch keine hundertprozentige Antwort hat, darüber zu reden, sich zu öffnen, dem Politiker oder der Politikerin beziehungsweise auch der Politik an sich eher gut tut. Es gibt da von PR-Strategen und Pressesprechern eher so den Eindruck, okay, wir müssen alles inszenieren oder wir müssen alles unter totaler Kontrolle halten und sie glauben dann irgendwie ihren Schützlingen damit einen Dienst zu erweisen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist und ich werbe zumindest dafür, irgendwie auch in Situationen dabei sein zu können, die von der Pressestelle wie Fabian es leidvoll erfahren musste, nicht vorgesehen sind. So, weil ansonsten sind die Politiker, die ja die meisten Bürger nur über Medien erreichen, irgendwelche künstlichen Produkte. Und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja, und das versuche ich einfach Leuten, die ich porträtiere, mit denen ich solche Projekte wie Konfrontation mache, versuche ich dafür zu werben, für diese Sichtweise und auch um ein gewisses Vertrauen, dass das, was ich mitbekomme, irgendwie jetzt nicht automatisch irgendwie in der schlechtmöglichsten Interpretation quasi verwendet oder interpretiert wird. So, und ein fairer Umgang. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann kann das von beidenseitigem Nutzen sein. Und die Politik für viele, die wirklich nur aus dem Fernsehen damit zu tun haben, irgendwie auch verständlicher wirken. So, das ist zumindest so im Grundzug mein Ansatz.
Ja, Stichwort, wann kostet der Döner wieder 3 Euro?
Ich hoffe, dass ich Konfrontation eines Tages mit Olaf Scholz machen kann. Allein es fehlt mir noch der Glaube daran.
Wer kommt denn als nächstes? Gibt es schon was du verraten kannst?
Nein, das ist geheim bis kurz vor der Ausstrahlung, aber es wird bald wieder was geben.
Okay, Markus Söder hoffe ich, ne?
Das wäre toll.
Ich bin ja Fan, privat auch von Markus Söder, deswegen.
Na, ihr seid doch Kumpels, oder? So wirkt das zumindest.
Im Beruf nicht, aber.
Doch, beruflich bin ich sogar noch mehr Fan von Markus Söder. Ja, das
stimmt. ihr seid da inzwischen Freunde, oder täuscht da der mediale Eindruck?
Der täuscht insofern, dass er die Freundschaft auch nur medial stattfindet. Also,
ach so, ja.
Hintergrundgespräche habe ich tatsächlich weniger mit Politikern. Ich glaube, da hast du mehr.
Das stimmt. Aber auch wenn eure Freundschaft nur medial stattfindet, vielleicht bist du trotzdem der engste Freund aktuell.
Also gut, bei einem Mann, der keine Freunde hat, ist das jetzt auch nicht so schwer, ne? Aber ich kann deine Sichtweise auf dein Format nur bestätigen, auch aus meiner Heute-Show-Sicht. Denn auch da bin ich der Meinung, dass es Politikern oft auch total gut tut, bei uns im Format vorzukommen, gerade in den Heute-Show-Spezials, die Lutz und ich ja zusammen machen, die 30 Minuten gehen, wo wir ja auch dem Politiker viel mehr Zeit lassen, als wenn wir jetzt nur einen 3:30-Beitrag haben, finde ich. Natürlich versuchen wir, unterhaltsam zu sein und machen auch den einen oder anderen Gag, da will ich gar nicht drum rumreden, aber ich finde, dass das trotzdem einigermaßen fair geschieht. Versuche ich zumindest so umzusetzen. Klar, wie gesagt, das ist natürlich überspitzen und unterhaltsam, aber ich glaube, dass da viele Politiker durchgewinnen können und sympathisch rüberkommen können, dass sie auch Selbstironie beweisen können.
Lass uns da weiter gemeinsam für werben, am ähnlichen Strang zumindest ziehen. Und ich glaube, die es zu überzeugen gilt, sind oftmals nicht die Politiker, sondern die Leute aus den Kommunikations- und Pressestellen, ja, die irgendwie ihre eigene Sicht darauf haben, wie sie ihrem Schützling.
Also wer von uns zuerst Friedrich Merz kriegt, der hat gewonnen.
Okay, Deal. Das ist also.
Zack, nächste Woche kommt
Zack. Nächste Woche, ja.
Mit Friedrich Merz.
Großes Ziel für die nächste Saison.
Ja.
Das muss ich auch sagen. Das finde ich interessant, weil man andere Seiten dann von den Politikern auch mal kennenlernt, egal ob man die gut oder schlecht findet, auch was sie sagen. Mhm. Aber es stellen sich dann andere Fragen. So, sind die denn vor der Kamera gleich? Sind die ganz anders? Spielen die ihre Rolle nur? Oder sind es wirklich die Menschen, die da auch so porträtiert werden? Und das finde ich schon spannend dann in dem Format, weil man auch das Gefühl hat, du bist näher dran und kannst das besser beurteilen.
Und da kann ich dir sagen, also genau das interessiert wirklich sehr, sehr viele. Aber da gibt es überhaupt keine Pauschalantwort, weil das ist bei jedem anders. Also es gibt Politiker, wo ich den Eindruck habe, ja, denen ist nicht komplett egal, wenn eine Kamera dabei ist. Aber den erlebe ich auch ohne Kamera aus der Nähe oder der Ferne eigentlich immer ähnlich. Und dann gibt's aber Leute, die als öffentliche Figur komplett anders sind als privat. Und am stärksten ist mir das, ehrlich gesagt, aufgefallen bei Sarah Wagenknecht, die, wenn du sie von Maybrit Illner oder ihren kurzen Statements für die Tagesschau kennst, wie eine sehr entschiedene, selbstbewusste, auch kampfeslustige, also zum Teil dominant auftretende Person wirkt. Und ohne Kamera im normalen Leben, also sofern ich das überhaupt mitbekommen konnte, aber das letzte Konfrontation war mit ihr und da war ich schon auch viel mit ihr unterwegs. Die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Figur und der privaten Figur war noch nie so groß für mich wie bei ihr, weil da ist sie eher schüchtern, ganz leise, wahnsinnig freundlich. Das ist echt schwer zusammenzubringen.
Was ich da auch persönlich interessant finde, ist ja das Verhältnis mit Oskar Lafontaine dann gleichzeitig noch. Wie hast du das erlebt? Weil ich war ja auf dem Gründungsparteitag vom BSW auch und fand ganz interessant, dass in der Szene, die ich mit ihr eigentlich hatte, eigentlich Lafo die dominante Person war nach wie vor, der sie auch dann wegzieht von der Kamera und sie warnt vor der Heute-Show und geh da mal jetzt nicht hin, Sarah, wo man denkt, das kann die Parteichefin eigentlich auch schon selber entscheiden.
Ja, und genau, und sie hätte, ich weiß nicht, ob sie dann gekommen ist oder nicht, aber sie hätte es sicherlich auch irgendwie ganz gut gemacht. Nein, aber das ist also, dass sie respektiert ihn sehr, sie ehrt ihn auch. Und es gab zumindest nur einmal, wo ich dann irgendwie bei einem Mittagessen mit den beiden zusammensaß. Und es ist wirklich ein sehr liebevoller Umgang der beiden miteinander, von ihm gegenüber sowieso. Und es scheint schon so ein bisschen so, als würde sie das richtig bewundern, was er für eine politische Lebensleistung hat. Und dass sie da, wenn er glaubt, irgendwie einen guten Rat zu haben, dass sie da zuhört, das ist so. Also das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie quasi der heimliche Lenker im Hintergrund ist, aber die haben eine, so wie ich es beurteilen kann, gute Partnerschaft und er hat nach wie vor eine Menge Tipps, die sie auch gerne annimmt.
Aber wenn man sich anguckt, was Lafontaine aus der SPD und der Linkspartei gemacht hat, da würde ich nicht auf jeden Tipp hören.
Vielleicht macht sie es ja nicht. Ist sie denn dann zu dir gekommen?
Ja, es gab halt nur so eine Szene, wo sie so halb geantwortet hat und dann von ihm weggezogen wurde und ich habe dann noch hinterhergerufen, wie konnte es denn dazu kommen, dass ausgerechnet sie den Bündnisfall ausrufen und dann hat Lafo sich nochmal umgedreht und gesagt, das war jetzt mal wirklich eine witzige Frage.
Na siehst du. Also.
Ja.
Glückwunsch.
Ja. Vergiftetes Lob vielleicht auch, aber wer weiß.
Ja.
Und du warst im schönen Saarland dann unterwegs.
Ja, da war ich genau. Habe ich sie in Merzig.
Das Saarland musstest du noch reinbringen, ne? Jetzt.
Na klar.
Wichtig, ja.
außerhalb von Saarbrücken in Merzig erlebt. Und da wohnen sie dann nochmal außerhalb von Merzig in einem ganz kleinen Dorf, auch das letzte Haus an diesem Dorf. Es ist wirklich sehr, sehr idyllisch. Man fährt mit dem Fahrrad 3 Minuten und ist an der französischen Grenze. Ich war dann mit ihr auch Fahrradfahren, also das, was sie offenbar am häufigsten in ihrer Freizeit macht. Und war auch beeindruckt, ob der Fitness, die sie da hat. Also das ist, sie ist schon sehr zäh.
Also sie hat nicht in Grund und Boden geradelt.
Ja, also es war, hätten wir jetzt so eine 6-Stunden-Tour gemacht, dann weiß ich nicht, wie ich da ausgesehen hätte. Aber schon die kurze Zeit, die wir miteinander, du merkst ja sofort, ob jemand irgendwie so sportlichen Ehrgeiz hat, selbst wenn es um nichts geht. Und das konnte man bei ihr schon. Also habe ich da auch mal so, okay, dann bin ich mal so reingetreten, um eine halbe Radlänge vor ihr zu sein. Da merkst du sofort, ob der Gegner kontert und ob er sich in die Rolle fügt oder ob er gegen. Und dann war schnell danach, war sie wieder eine halbe Radlänge vorne.
Also du musstest kapitulieren am Ende.
Hätten wir es zu Ende gefahren als Rennen, hätte ich wahrscheinlich kapituliert. Ja.
Also das, was sie sich wünscht von der, nein, komm, den politischen Gag lassen wir jetzt, komm.
Gut.
So, aber ein Thema, das wichtigste politische Thema, das Deutschland beschäftigt, das müssen wir noch aufarbeiten, der Anzeigenhauptmeister.
Gut.
Habt ihr es alle gesehen? Die 18 Minuten ja. Spiegel TV.
Jonas, guckst du denn Fernsehen oder bist du alles, was mit bewegtem Bild zu tun hat,
abstinent? Nee, ich gucke schon auch Fernsehen, ja. Wer weiß, wer weiß denn sowas?
Wer weiß denn sowas? Sehr gut.
Zum was Beispiel das perfekte Dinner.
Mhm, auch
und
gut.
Also was noch? Gut, ja. Und dann ist bei mir schon fast, da fällt schon der Hammer. Da mache ich mich Bett fertig.
Ja, auch alle.
Nee, ich gucke immer auf Hinweis. Und dann auch bei Netflix oder Amazon Prime. Dokumentation.
Arte und die Dritten, ne?
Mhm. Arte gucke ich auch. Nee, dann wirklich eher dann Sportdokumentation. Sowas.
Sehr gut.
Das ist mein Bewegtbild.
Denunziantentum ist ja in Deutschland quasi Volkssport, um jetzt mal hier eine wunderbare Überleitung wieder zum Anzeigenhauptmeister zu schaffen. Du hast es ja auch gesehen, oder?
Ich habe es gesehen.
Hast du es auch gesehen, Markus?
Ja.
Wie hat es dir gefallen?
Also Cringe hoch 10. Einerseits spektakulär, andererseits natürlich total unangenehm. Also dieser Typ, der wirklich irgendwie jede Sekunde seiner Freizeit, ich glaube, er hat fast nur Freizeit, dem verschrieben hat, irgendwie Leute, die falsch geparkt haben oder irgendwas nicht korrekt gemacht haben, gegen Recht und Gesetz verstoßen haben, zu dokumentieren und auch zur Anzeige zu bringen. Und das ist natürlich ein Charakterzug, wo man sagt, das ist nicht gerade die allergrößte Mitmenschlichkeit und würde auch in anderen Regimen irgendwie sehr gut funktionieren. Und dann diesen, ist halt als 18 irgendwie bei diesem Enthusiasmus zuzugucken, hat was Faszinierendes und auch Abstoßendes. Und ich, bevor du sagst, irgendwie, wie es auf dich gewirkt hat, ich denke mir da schon auch immer, okay, offenbar gibt es da irgendein Problem persönlicher Art. Der Junge ist erst 18. Muss man ihm vielleicht auch vor seiner Mediengeilheit oder Sendungsbewusstsein ein bisschen mehr schützen, weil das, was mit ihm passiert, er ist jetzt ein absolutes Internetphänomen. Diesen Beitrag haben weit über 3 Millionen Leute geredet. Es gibt 1000 Auskopplungen quasi daraus. Das ist für so einen 18-Jährigen aus Sachsen-Anhalt natürlich viel zu viel. Und ich weiß nicht, wo sowas dann irgendwann mal als Karriere mit ihren Folgeschäden endet.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ja, ich kann natürlich die Kollegen von dir von Spiegel TV verstehen, die darin eine super Reportage gesehen haben und der Plan ist ja auch aufgegangen, muss man sagen. Mit 3 Millionen Klicks ist das ja wahrscheinlich wieder eins der meistgesehensten nach einer Woche oder nach 2 Wochen. Und auch nochmal Chapeau an den Offsprecher, der mich auch wieder sehr amüsiert hat. Mit Sündenfuhl Buxtehude, was das Parken angeht. Was ich dem Anzeigenhauptmeister aber lassen muss, ist, dass ich schon in der Doku fand, dass er eine Stoigkeit an den Tag gelegt hat, die mir imponiert hat und die ich auch tatsächlich lustig fand. Also Beispiel, der eine seiner Nachbarn ja sogar, auch da habe ich den Off-Text geliebt, der einfach nur trocken kommentierte, der Anzeigenhauptmeister hat mittlerweile statistisch gesehen schon 8% seiner Heimatstadt angezeigt. Das war schon stark. Und dieser Nachbar, der zu ihm sagte, such dir endlich Arbeit, du Vogel. Und er einfach nur erwiderte, das ist eine Anzeige nach Paragraph so und so, Beleidigung, blablabla. So muss man dann auch reagieren.
Genau, das ist paragraphenfest.
Ja, oder dass er wirklich die Chuzpe hatte, den beiden Polizisten zu sagen, sie sollen mal ihr Nummernschild waschen.
Ja, weil wenn das noch weiter verträgt wird, dann muss er ja auch wieder einschreiten. Also ich frage mich dann, klar, man ist dann auch im Schnitt und man hat das Material, ob das so einen dann gut tut, wenn man ihm die Bühne gibt, die da bereitet wurde. Weil es ist ja wirklich so, dass jetzt ist ja wirklich was passiert, war ja auch anscheinend im Krankenhaus, weil er angegriffen wurde. Also
von Fußballfans des Halleschen FC.
Ja, also das zeigt natürlich auch, wie der Fußballfan so ticken kann. Mhm. Aber es ist eben passiert und es ist, glaube ich, bei ihm auch eine Frage der Zeit gewesen, dass da mal was passiert, dass da mal einer wirklich die Nerven verliert. Und das kommt ja aus den 18 Minuten schon raus. Und er hat ja gesagt, er hat die Statistik 23 erhoben, hat aber 22 ja noch keine Statistik geführt, aber hat da schon angefangen. Und ich weiß nicht, ob er dann ohne Kamera anders ist, aber da war er schon, ja, er kann schon Aggression erzeugen in den Leuten, die da gegenüberstehen.
Hattest du das Gefühl, dass er das kann?
Das Gefühl hatte ich.
Ja, total. Also, dass so ein Typus einen aggressiv macht, verstehe ich und bekommt auch. Obwohl, ich habe da jetzt mal ein bisschen weitergelesen, äußert sich ja auch nach wie vor und genießt irgendwie auch die mediale Aufmerksamkeit, bisher zumindest noch. Und dann gibt's aber eben solche Phänomene wie Angry German Kid. Irgendwie, das war mal so ein Videoschnipsel, wo ein Kind irgendwie völlig in Rage geriet und irgendwie die Tastatur vom Computer oder Spielkonsole.
Das war, als ich zum fünften Mal die Akkreditierungsabsage von der CDU gekriegt habe. Tut mir auch leid, dass ich da so ausgerastet bin. Aber.
Ja, und dann hat man es war bisher anonym, aber jetzt hast du dich geoutet, Fabian. Also dann hat man die Geschichte weiterverfolgt und der Typ war zwischenzeitlich in der Psychiatrie, hatte lange quasi Probleme, einen Job zu finden, weil es immer hieß, okay, dich kenne ich doch aus diesem Video, du bist doch der Verrückte, bis dann die Heute-Show ein Einsehen hatte offenbar. So, und heute ist er wohl langsam wieder auf stabilem Gleis unterwegs. Und dann gab es natürlich auch dieses Phänomen von Rainer Winkler, dem sogenannten Drachenlord, der irgendwie ein bisschen komische, absurde YouTube-Videos produziert hat und wo sich irgendwann eine riesige Netzgemeinde draufgestürzt hat und was auch in schlimmsten Aggressionen endete und Nervenzusammenbrüchen und dem Zwang, irgendwie in die Anonymität auszusteigen. Also deshalb, so schräg dieser Typ ist und so klar ist, wie spektakulär er ist, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, wie das weitergeht.
Der ist 18, haben wir ja schon gesagt, der hat wahrscheinlich auch nicht so viele soziale Kontakte, sonst würde er nicht den ganzen Tag durch die Städte fahren.
Soziale Kontakte kriegt er da schon?
Ja, kriegt er schon. Aber das sind nicht die ich meinte.
Keine nachhaltigen Freundschaften.
So kann man es auch sagen. Und ja, wer weiß, wie das mit ihm weitergeht. Und also so wie man ihn kennengelernt hat im Video, findet er das ja aktuell noch super, dass so über ihn berichtet wird. Jetzt hat eben hier einer aus dem Büro vorgelesen vom Express. Also der Express hat versucht, ihn zu erreichen und hat ihn auch erreicht. Was denn los war jetzt bei dem Zusammentreffen mit den Fußballfans? Und er hat geschildert, ja, ich war in der Notaufnahme, der Chirurg war kurz da, eine Schädelprellung wurde diagnostiziert. So, der haut dann eben auch alles raus, weil er, glaube ich, auch denkt, so, ich muss das jetzt machen. Und da müsste vielleicht jemand mal einschreiten und sagen, fahr mal vielleicht ein bisschen runter, oder wir als Medien müssten vielleicht mal sagen, komm, lass ihn jetzt mal erstmal mit dem Ganzen klarkommen. Er ist jetzt nicht 35, wo ich denke, der hat schon ein bisschen was im Leben gesehen. Deswegen, da muss man,
noch nicht
sollte man aufpassen.
Noch nicht an dem Punkt, wo er sein Geld zählen kann. Da braucht er noch ein bisschen.
Ja, kann die Anzeigen zählen. Aber
die Anzeigen kann
er zählen, hat er ja.
Da braucht er auch 3 Wochen für.
Er konnte doch bis auf den Cent genau sagen, was dabei rausgekommen wäre.
Ja, das muss man ja auch mal, ihr kennt ja Schlag und Fertig als den Podcast, der auch die politische Komponente mal reinbringt. Wo stünden die Staatseinnahmen ohne den Anzeigenhauptmeister?
Ja, da habe ich aber gelesen, irgendwie der Bürgermeister aus seiner Gemeinde, wo er einfach am meisten aktiv ist, auch wenn er die Aktivitäten schon ausgeweitet hat, der ist not amused. Der sagt, das führt zur Überlastung hier von den Behörden und den Gerichten. Also der freut sich offenbar nicht über den Geldsegen.
Die zusätzliche Belastung. Also die Ämter sind ja eh, ich weiß nicht so strapazierfähig, habe ich das Gefühl manchmal. Und wenn dann noch sowas dazukommt, das kann heftig werden.
Ja.
Da muss man mal länger als 4 bleiben.
Da sagt ein ehemaliger Fußballprofi.
4 war ich schon längst zu Hause, die letzten 2 Jahre.
Genau. 3 Trainingseinheiten die Woche.
Ja, 15:30 Spielbeginn, 16 Uhr schon 0:3 zurückgelegen, ab nach Hause.
Das war gut, aber in der 2. Liga, ne, da hat man samstags um 13 Uhr gespielt, da war man zur Konferenz auf der Couch, ne?
Auf der Bundesliga. Das, was einen wirklich interessiert hat, konnte man dann in Ruhe sehen.
So nämlich.
Ja, endlich wieder abgestiegen.
Jetzt kommt sie raus. 13 Uhr. Ja.
Schön freitags eingekauft fürs Grillen, wenn das Wetter gut war am Wochenende, dann.
Dann mal eben Sandhausen oder?
Dann gekämpft bis aufs Blut gegen Sandhausen, dass man irgendwie einen Punkt mitnimmt und dann
langsam das Wochenende einläuten.
Ja. Genießt du das, dass du das jetzt quasi immer kannst?
Auf jeden Fall. Also ich bin irgendwie nochmal zurück, so in den Samstagen, die ich früher immer als Kind, da musste ich immer ein bisschen was machen. Egal, ob es Bürgersteig fegen war, Holz nach hinten packen. Das waren so Aufgaben, die wir als Kinder dann unternehmen mussten. Und da fühle ich mich jetzt zurückversetzt und ich fühle mich da eigentlich ganz wohl mit, weil ich ein bisschen Gartenarbeit machen kann am Samstag und trotzdem um 15:30 auf der Couch sitzen kann. Und manchmal, wenn ich schnell bin, auch schon um 13 Uhr für die 2. Liga.
Ja, das klingt eigentlich, als hättest du alles richtig gemacht.
Klingt nach einem perfekten Samstag, vor allem wenn der FC dann sonntags spielt, ne?
Den hatten wir letzte Woche schon. Der erste letzte Woche auch schon.
Ja, die muss man mal recyceln hier. Den kann man ja immer mal wieder reinbringen.
Ich drücke euch auch als Gladbach-Fan jedenfalls alle Daumen, dass es zumindest für die Relegation reicht und dann der HSV das 18. Mal hintereinander nicht aufsteigt.
Mit Steffen Baumgart vor allem.
Das Drehbuch ist geschrieben.
Das wäre so geil. Das ist geil. Nee, der wird in Hamburg noch unerfolgreicher sein als in Köln.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Also als Nachfolger von Tim Walter. Das war jetzt gegen den HSV, nicht gegen uns. Ja,
ich habe gar nichts gesagt. Doch, ich wollte gar nichts sagen.
So wie, als wäre ich ein Schiedsrichter, so hast du mich gerade angeguckt, als würdest du mir gleich auf die Fresse hauen.
Der hat mich gefault.
Genau.
Ich bin ganz entspannt hier. Ich wollte gar nichts sagen.
Wir haben eine tolle Saison gespielt, wirklich, war super. Doch, wirklich. Nimm das nur mal, das war ernst. Gegen Bayern, das Unentschieden hätte er noch halten können.
Ja.
Aber sonst war die super, die Saison.
Danke.
Bitte. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins, außer du hast noch was auf dem Zettel, Markus.
Nee, ich fühle mich bestens unterhalten von euch. Und ich glaube, wir haben gerade, weil wir jetzt das mit dem Anzeigenhauptmeister haben, haben wir wirklich alle drängenden gesellschaftlichen politischen Fragen durch.
Döner, Anzeigenhauptmeister.
Die Royals.
Nicht unsere Royals, aber irgendwelche Royals.
Ja. Aber wenn, das wäre doch auch noch ein Meme, was man noch erstellen könnte für den Podcast. Das Bild von Kate und im Hintergrund der Anzeigenhauptmeister. Weil Kate jetzt so gern mit Photoshop experimentiert.
Das fehlt noch, ne?
Ja,
genau.
Das können wir noch raushauen.
2 Massenphänomene kombiniert.
Eben. Ja, wir beenden ja den Podcast immer mit unserer Lieblingslokalzeitung hier in Köln, dem Express. Das ist Express. Noch Qualitätsjournalismus, da könnt ihr euch vom Spiegel noch einiges abschneiden.
Ich weiß.
Und die haben nämlich die Rubrik Der Witz des Tages am Ende immer. Lach mal wieder.
Ich probiere es. Kriegst du es hin, nicht zu lesen?
Nicht zu lesen?
Ja, du sagst ja, ich habe es schon gelesen.
Ja, okay.
Kriegst du es hin?
Ja, okay. Ich lese es jetzt erst direkt, wenn ich scrolle, okay?
Ja.
Man muss ja immer so, okay. Wie nennt man den Flur im Igloo? Eisdiele.
Ja, Markus, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
Es war sehr schön.
Ja, sehr unterhaltend.
Im Gegensatz zum Witz des Tages.
Im Gegensatz zu sonst.
Also das ist echt ein guter Rausschmeißer. Danach hat man echt keine Lust mehr. Das ist schon dramaturgisch sehr gut gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen mit euch. Und wie gesagt, ich drücke die Daumen. Und solltet ihr erstklassig bleiben, zumindest fußballerisch, dann sollten wir das nochmal fortsetzen.
Ansonsten nicht.
Das heißt, wir sehen uns nie wieder. Und damit tschüss und guten Tag.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.